Hallo Martin,
Hallo Julia.
willkommen zu unserer ersten Folge vom Fragen und Zuhören zu unserer ersten Folge als Podcast. Hallo.
Hallo, ich freue mich. Endlich geht's los als Podcast. Ja, cool.
Genau. Vom Fragen und Zuhören, der neue Podcast hier auf allen Kanälen, wo es Podcasts zu hören gibt und auch bei YouTube zu hören. Genau, vom Insta Live nun zum Podcasting. Warum haben wir das gemacht, Martin?
Das ist eigentlich eine gute Frage, warum wir das gemacht haben. Also Insta Live fanden wir ja auch immer spannend, ne? Also weil wir diese Live-Situation total mögen. Aber irgendwie haben wir gedacht, so ein Podcast ist schon nochmal was Besonderes, nochmal was anderes. Uns können deutlich mehr Leute hören und wir haben ganz oft schon zurückgespielt bekommen, macht doch endlich einen Podcast, dass wir euch zum Beispiel jetzt in der Küche hören können, wenn wir gerade das Geschirr abspülen oder wenn wir im Auto unterwegs sind und einfach nicht das Handy, also den Screen vom Handy anlassen wollen. Deswegen, jetzt gibt's einen Podcast mit uns.
Dafür nur noch alle 2 Wochen, was ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde, ehrlich gesagt. Aber ich habe jetzt gemerkt, man bereitet sich doch ein bisschen anders und intensiver vor, wenn das nur 2-wöchentlich ist. Und wir haben uns ja vorgenommen, so ein paar Kategorien auch zu haben. Wir starten auch gleich mit der ersten. Aber ich habe jetzt gemerkt, ich bereite mich doch ein bisschen anders vor.
Habe ich auch sofort gemerkt, als ich dann gemerkt, heute ist unsere Aufzeichnung, heute wollen wir aufzeichnen. Ach, was waren nochmal die Kategorien? Was haben wir uns da gedacht? Jetzt muss ich mir nochmal anders Gedanken machen und nochmal die Woche reflektieren. Und das fand ich auch gerade cool, muss ich sagen, dass ich nochmal so ein bisschen die letzten Tage einfach durchgegangen bin. Nochmal so, was privat passiert ist, aber auch vor allem, was halt in der Arbeitswelt passiert ist, welche Schlagzeilen mich nachhaltig beeinflusst haben, welche Themen es waren, die mich beschäftigt haben und welche Themen mich aktuell beschäftigen. Also schon, ich finde es schon gut so, finde ich, dass wir das jetzt mal so angehen.
Ja, und wir bleiben aber im positiven Sinne Kraut und Rüben. Wir sprechen ein bisschen über unseren Job. Wir sind ja beide Moderatorin, Moderator. Wir interessieren uns beide, ich glaube, für alle Themen, mit denen wir uns auch beruflich beschäftigen und darüber hinaus auch sehr, sehr intensiv beschäftigen uns damit, sind beide, glaube ich, irgendwie auch so News-Junkies und verlieren uns ganz oft auch mal in Themen im positiven Sinne. So wird es auch bleiben und vielleicht ein bisschen sortierter werden. Martin, wir haben uns ein paar Kategorien vorgenommen und die erste Kategorie, mit der wir planen, also ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, immer zu starten, die Schlagzeile, die uns jetzt gerade sozusagen aktuell am meisten ins Auge springt. Hast du da was mitgebracht?
Ich habe da was mitgebracht. Ich spekuliere aber drauf, dass du eine hast, die uns alle ins Auge springt. Deswegen fang du doch mal an, weil meine ist, glaube ich, jetzt nicht die, die auf der Hand liegt.
Ehrlich gesagt, ich habe in einem Medium mich da getummelt, das mir sonst nicht so vertraut ist. Bum, bum, um Boris, kann dieser Mann Deutschland verteidigen?
Und ich
rate,
wusste,
welche Zeitung das ist.
Das ist die Bild-Zeitung und ich wusste, dass du die nimmst.
Ja, na klar. Also ich meine, es gibt vieles zu dieser Schlagzeile zu sagen. Wir haben jetzt einen Verteidigungsminister. Das finde ich ist erstmal die gute Botschaft daran. Ich freue mich da wirklich drüber. Ich habe auch erstmal ein sehr positives, also ich habe keine Gefühle zu Boris Pistorius, aber ich habe da erstmal, finde das jetzt nicht die schlechteste Entscheidung, aber sind natürlich irgendwie diese Schlagzeilen Bum Bum um Boris, wir erinnern uns alle an die Schlagzeile Bum Bum Boris, als es um Boris Becker geht, der ja auch in den Schlagzeilen war die letzte Zeit, und dann fand ich aber diese andere Schlagzeile besonders schön, auch kann dieser Mann Deutschland verteidigen, und das ist wieder so eine klassische Bild-Schlagzeile. Und ich stellte mir dann Boris Pistorius vor, wie er sozusagen an der Grenze steht und Deutschland verteidigt, hatte so ein bisschen Game of Thrones Assoziation, und das ist natürlich irgendwie totaler Quatsch. Boris Pistorius muss natürlich jetzt nicht Deutschland verteidigen, sondern er muss eine Strategie entwickeln, und das ist ja genau die hohe Kunst, glaube ich, eine Strategie entwickeln, wie Deutschland sich verteidigungspolitisch und außenpolitisch positionieren kann und sollte. So, ja, das ist meine Schlagzeile.
Das habe ich gewusst, dass es auf jeden Fall kommt. Ich muss sagen, ich habe das Mittagsmagazin heute angemacht und habe so mit einem Auge auf den Fernseher geguckt und habe gedacht, was, Armin Laschet hat jetzt ein Ministeramt?
Martin.
Also ich finde, er hat schon echt Ähnlichkeit, wenn man ihn so mit einem Auge so sieht und dann so, er sagt, hä? Aber
naja.
Ja, also ich muss sagen, bei mir ist es wie bei dir. Ich bin erstmal ich habe jetzt da überhaupt keine Meinung dazu so richtig, ne? Also ich finde es nicht gut, ich finde es nicht schlecht, ich finde es total neutral erstmal. Mal schauen, wie das so wird. Ja, ich fand natürlich dann im Mittagsmagazin auch total spannend. Da kamen natürlich die ersten Stimmen, die eingeordnet haben, was dann Boris Pistorius zu erwarten hat oder wie er aufgenommen wird. Da hieß es direkt mal, wir haben jetzt auch einen Fachkräftemangel in der Politik, dass er dran gekommen ist. Eine andere Stimme war zum Beispiel, das ist die Resterampe, die jetzt da irgendwie kommt, oder ach, das ist einer, der überhaupt keine Bundespolitik kann, oder er wird als Sicherheitspolitiker geführt, weil er kein Verteidigungspolitiker ist und da überhaupt keine Kompetenzen hat. Also ich finde es schon wieder sehr, sehr spannend, bevor es wirklich losgeht, was da eigentlich dann schon wieder gesagt wird. Natürlich wird dann auch von der Opposition gesagt, sie stehen offen für eine gute Zusammenarbeit, für eine enge Zusammenarbeit. Da bin ich mal gespannt,
ja,
wie gut und wie eng diese Zusammenarbeit dann tatsächlich
ja,
wird.
Ja, ich frage mich dann immer, es ist ja so vorhersehbar, ne, was in solchen Situationen passiert. Und da bin ich immer so ein bisschen gespalten. So auf der einen Seite amüsiert es einen natürlich irgendwie, wie vorhersehbar dann die Reaktionen sind. Und auf der anderen Seite denke ich dann irgendwie, also neige ich dann zum großen Gähnen, weil ich denke irgendwie so, oh Leute, fällt euch nichts anderes irgendwie ein. Ich meine, der Mann ist seit zig Jahren irgendwie Innenminister in Niedersachsen. Also ich meine, dass der nun politische Erfahrung hat, das würde ich ihm jetzt mal wirklich zugestehen, dass er irgendwie auch sich bundespolitisch schon geäußert hat. Auch, damit meine ich jetzt irgendwie, wie gesagt, ich bin jetzt nicht, also ich bin da auch erstmal neutral, aber ich finde es jetzt erstmal, es ist eine Entscheidung, es ist eine bestimmt nicht die schlechteste Entscheidung. Das kann ich überhaupt gar nicht beurteilen. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist ja wichtig, was er jetzt tut. Und ich möchte da irgendwie, also bei allem, was man da jetzt auch sozusagen ironischerweise vielleicht über dieses Thema sagen könnte, es gibt ja auch einfach Menschen, die sich mit dieser ganzen Thematik richtig gut auskennen. Einer davon ist Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft Politik hier in Berlin, und der ja dessen Thema das ja auch ist, Verteidigungspolitik. Und der hatte vor kurzem einen Artikel geschrieben, also dass es jetzt eben einfach darum geht, nicht, also dass es jemand braucht, der oder die nicht nur verwalten kann, sondern eben auch dieses Ministerium, dieses Thema gestalten kann. Wir brauchen eine Strategie, eine verteidigungspolitische Strategie. Und da habe ich mich halt gefragt, alle sagen immer, ja, wir leben in Zeiten, die hatten wir noch nie, und aber widerspricht sich denn eine unsichere Zeit, also Unsicherheit mit Strategie? Kann man nicht eine Strategie haben, obwohl es unsicher ist? Und also ich denke irgendwie schon, und ich glaube, darum geht es jetzt. So.
Ja, total. Und ich muss auch sagen, also es waren jetzt ja nicht so, dass da noch 1000 Kandidatinnen und Kandidaten da waren, die perfekt geeignet gewesen wären, und dass sich dann Scholz entschieden hat und gesagt hat, okay, ich nehme jetzt Pistorius, ne? Sondern also es ist ja nicht so, dass sich da jetzt Leute total aufgedrängt hätten, um dieses Amt wirklich dann zu übernehmen. Deswegen, ich bin mal gespannt, was so passiert. Ich habe auch gehört, die ersten 100 Tage ist ja immer so, danach wird man gucken. Ich glaube, 100 Tage kriegt er nicht. Ich glaube, die ersten 10 Tage sind es bei ihm. Am Freitag geht es doch auch schon direkt.
Genau, nach Rammstein.
Nach Rammstein,
ne?
Nein, nach Rammstein, genau. Direkt zu diesem Gipfel. Ich glaube, das wird schon mal eine echte Herausforderung werden und Bewährungsprobe werden. Ja, ich bin gespannt, was sich da alles so tut. Und das Kapitel Lamprecht ist damit dann ja abgehakt. Also.
Ja, also ich glaube, das kann man bestimmt so sagen. Und ich finde es, ja, also ich bin jetzt einfach gespannt, was auch in der Verteidigungspolitik, das, was ja auch jetzt nicht unbedingt mein Themenfeld ist, aber ich zunehmend interessant finde, auch da jetzt passiert, weil ich glaube, es ist ja zu Recht auch gesagt worden, dass es viel zu lange sozusagen außerhalb des ernsthaften Radars gelaufen ist, ne, des strategischen Radars, ne? So.
Ja. Ja, total. Und das nicht erst in dieser Legislaturperiode, sondern da können wir einfach mal 10, 20, 25 Jahre zurückgehen. Das war eigentlich schon die letzten Jahrzehnte eigentlich so.
Ja, Martin, was hast du denn für eine Schlagzeile? Also, die ist außerhalb sozusagen.
Die ist ein bisschen. Ja, die ist ein bisschen außerhalb. Und zwar, die Zahl der Aktionäre ist auf dem Rekordstand in Deutschland. Junge Generation, die spart in Aktien. Und das fand ich total spannend. Also wir sind jetzt ja, neuesten Zahlen, 83, 84 Millionen in Deutschland insgesamt. 12,9 Millionen Deutsche investieren in Aktien. Ungefähr ein Drittel davon sind Frauen, also zwei Drittel noch Männer, was ich auch krass fand. Ich habe gedacht, das wäre mittlerweile schon so ein bisschen ausgeglichener. Und die größte Gruppe, also die Gruppe, die am meisten gestiegen ist, nicht die größte Gruppe, das sind Leute unter 30. Und da sind wir jetzt bei 600.000, die in Aktien investiert sind, in Sparpläne, in alle möglichen Fonds oder sowas, also irgendwie in Aktien investiert. Und das sind 40% mehr als im letzten Jahr. 40%.
Zählt da eigentlich auch Krypto dazu?
Krypto zählt da nicht dazu.
Okay.
Genau, aber zum Beispiel, ja, also ETFs oder sowas. Und, das zählt da alles dazu, aber Kryptowährung ist nochmal was anderes. Fand ich total spannend, weil mein erste Gedanke war eigentlich, es könnten sogar noch mehr sein als 12,9 Millionen. Aber dieser Teil von den jungen Leuten, erstmal habe ich gedacht, unter 30, okay, Respekt, wer da Geld hat überhaupt gerade noch, um das wirklich irgendwie noch in Aktien zu investieren. Also war bei mir nicht so, dass ich unter 30 da gesagt hätte, ich habe jetzt noch was über und da kaufe ich mir jetzt Apple-Aktien oder sowas.
Ja, auch interessant, ne, dass gerade Aktien, weil, also ich finde das spannend, auch vor dem Hintergrund dieser, Diskussion, die mich auch immer wieder so ein bisschen gespalten zurücklässt über die Generation Z. Ich frage mich ja immer, also ich frage mich jedes Mal wieder, ob es sinnvoll ist, irgendwie in diesen Generationen Z, Y, weiß ich nicht was, Kategorien zu denken. Ich glaube sicherlich, dass es prägende Ereignisse gibt, die eine Generation prägt, aber ob es dann da so viel Gemeinsamkeiten gibt, weil die einen sagen ja, das ist eine Generation, die irgendwie flexibel ist, viel im Ausland unterwegs, viel dies, viel das. Die anderen sagen, die wollen eigentlich alle Beamtinnen und Beamte werden. Also dass da ein großes Sicherheitsbedürfnis ist. Ne? Und dieses Sicherheitsbedürfnis jetzt in Kombination mit den Aktien, das finde ich interessant.
Ja, total. Also auf der einen Seite ist es ja erstmal sehr, sehr unsicher. Ne? Man spekuliert, auf der anderen Seite ist es auch eine Art der Vorsorge, also natürlich auch eine Art der Sicherheit, die man sich damit schafft. Wenn wir über Rentenpolitik sprechen und alles Mögliche, dann kriegen wir natürlich immer gesagt, Leute, ihr müsst irgendwie privat vorsorgen, das, was ihr später mal bekommt. Und gerade die jungen Leute heute, die wissen ja auch ganz genau, dass mit dem demografischen Wandel, das wird nichts, dass wir da richtig noch eine Rente bekommen. Das heißt, die müssen irgendwie irgendwas machen. Und da ist natürlich der Weg über Aktien, scheint dann natürlich auf jeden Fall sehr verlockend und vielleicht auch lukrativ.
Das ist total spannend, weil ich moderiere Ende Februar eine Veranstaltung zum Thema, also zu dieser Frage. Die Regierung plant da ja auch sozusagen eine Umstellung vom eher umlagefinanzierten Rentensystem auf ein Kapitalstock finanzierten Rentensystems. Und das bringt ja ganz viele Fragen mit sich, also auch sozialpolitische Fragen, nach Gerechtigkeit, nach wer trägt eigentlich welches Risiko und so weiter und so fort. Und das geht natürlich auch so ein bisschen in die Richtung, ne? So auf der einen Seite Sicherheit fürs Alter, aber möglichst viel rausholen und flexibel für unterschiedliche Lebens- und Arbeitsformen. Das ist hochspannende Diskussion, ja.
Wo ist die Moderation? Ist in Berlin wahrscheinlich,
die
oder?
Die ist in Berlin, genau. Die ist in Berlin, ja. Ich habe auch großen Respekt vor dem Thema, weil das natürlich jetzt nicht so ein Thema, also da kannst du natürlich auch, also es soll jetzt keine Veranstaltung sein, wo ganz, ganz harte, also im Sinne von Finanz, also oder Wirtschaftsfakten oder was, also so, also man muss ja jetzt nicht totale Expertin, Experte sein, also als Moderatorin, aber ich habe da schon Respekt vor dem Thema, weil das ist natürlich auch sehr speziell, ja.
Ja, aber also auch total spannend, ne?
Ja.
Also ich finde es ein total spannender Bereich. Deswegen habe ich jetzt auch mal so eine Schlagzeile direkt
ja,
mal
cool,
rausgesucht.
Sehr cool. Also interessant, ne? Also heute Morgen habe ich gerade Gespräch gehabt, Vorgespräch, und du kommst jetzt irgendwie auch mit dem Thema. Das ist total spannend.
Aber du hast gerade gesagt, also Ende Februar geht's da weiter. Wie sieht es denn gerade bei dir aus? Also wie sieht es denn gerade mit Jobs aus? Was steht an? Was hast du vielleicht schon gemacht jetzt im Januar?
Ja, der Januar ist ja immer, ne, das wissen wir ja, ist immer noch so ein bisschen zögerlich, was Veranstaltungen angeht. Viele kommen ja jetzt auch erst aus der Winterpause zurück. Ne? Durch Corona hat sich auch viel Urlaub angesammelt, der genommen werden muss. Ich hatte jetzt eine Veranstaltung, da ging es um den Auftakt zur ESF plus Förderperiode, ESF, Europäischer Sozialfonds, wo es insbesondere um arbeits- und sozialpolitische Maßnahmen gibt, Projekte gibt, Programme gibt, die in den europäischen Staaten umgesetzt werden, auch um Ungleichheiten sozusagen auszutarieren und besonders mit Blick auf die Menschen, die es halt besonders schwer am Arbeitsmarkt haben. Das war eine total schöne Veranstaltung, einfach auch mit Praktikerinnen und Praktikern aus den Programmen und schönen, also guten Gesprächen und einfach, ich finde es immer wieder super, auf die Leute zu gucken, die einfach echt so wichtige Arbeit machen und nicht immer nur auf der strategischen Ebene zu sein. So, genau. Das war jetzt so letzte Woche. Genau. So,
und,
nächste Woche.
Nächste Woche machen wir eine Moderation zusammen.
Ey,
freue ich
ho.
mich, freue ich mich, freue ich mich total drauf. Ich bin ja in Stuttgart, du in Berlin und ich komme nach Berlin und wir sind für die Hans-Böckler-Stiftung zusammen auf der Bühne für den Neujahrsempfang.
Ja. Und das ist halt, es wäre nicht die Hans-Böckler-Stiftung, es ist natürlich nicht nur ein Neujahrsempfang, sondern wir haben es auch inhaltlich getriebenen Menschen zu tun und einem besonderen Gast, ne?
Genau, Axel Honneth, ich freue mich total drauf, wirklich. Wir haben ja auch beide Soziologie studiert, aber du hast nochmal eine ganz andere Beziehung eigentlich zu Axel Honneth, ne? Also du hast dich ganz anders mit ihm nochmal beschäftigt als ich. Deswegen sag doch mal, wie ist deine Beziehung zu Axel Honneth?
Ja, ich will da jetzt gar nicht so viel drüber sagen, aber Axel Honneth ist sozusagen, oder seine wissenschaftliche Theorie ist die Grundlage von meiner Promotion von vor vielen Jahren gewesen. Und ich hatte damals die große Freude, auch mal einmal mit ihm persönlich sprechen zu dürfen. Und ich muss gestehen, ich bin ein bisschen Fangirl und auch ein bisschen aufgeregt, was diese Veranstaltung betrifft. Ja, weil da ist natürlich noch eine persönliche Komponente dabei, die sehr besonders ist. Und ich freue mich da sehr drauf, sowohl das mit dir zusammen zu machen, als auch das Inhaltliche. Genau. Ja. Martin, so, wir haben noch ein paar Kategorien auf dem Zettel.
Genau, und da können wir eigentlich, also ich habe nämlich, also wir haben uns ja überlegt, dass wir auch so ein paar Tipps weitergeben, was wir vielleicht gesehen haben, was wir gehört haben und sowas. Und ich hätte zwei bei Serientipps oder so Empfehlungen,
ah,
was ich gesehen
okay.
habe. Und Axel Honneth spielt in der einen eine Rolle. Das heißt, das ist die Habermas-Doku auf Arte.
Ja, super.
Die ist wirklich, ich finde die richtig gut. Die ist einmal gut gemacht, weil die optisch anders gemacht ist. Auch irgendwie schön mit den Grafiken. Es ist ein bisschen anders gemacht. Diese ganzen alten Bilder cool aufgearbeitet und sowas. Also finde ich sehr, sehr gut. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. 50 Minuten, glaube ich. Also
genau, ja. Hat mir auch total gut gefallen. Ja, und ich meine, wer vielleicht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal Habermas gelesen hat, weiß, also ich habe in meiner Studienzeit ganze Semesterferien in der Bibliothek verbracht und das gelesen. Aber es ist auf eine Weise, finde ich, die Theorie mit dem Zeitgeschehen sozusagen verbunden, was ich einfach total gut vermittelt fand und einfach irgendwie ein schönes Info, also eine wirkliche informative Dokumentation, die man gut verstehen kann.
Ja, total. Und ich habe mir dann auch gedacht, also ich habe auch sehr viel Zeit mit Habermas verbracht. Wir waren nicht immer Freunde, sagen wir es mal so. Also er hat für mich sehr unverständlich gesprochen. Mit Anfang 20 fand ich das dann doch sehr, sehr schwierig, das zu lesen. Habe es mehrfach gelesen und so eine Doku, die hätte mir wirklich geholfen. Also die hätte mir wirklich geholfen,
das
zeitlich nochmal so ein bisschen, wie du gerade sagst, ne, in dieses Zeitgeschehen einzuordnen. Dann hätte ich mir, glaube ich, leichter getan und wir hätten nicht so viele Kämpfe austragen müssen.
Ja.
Am Ende hat er gewonnen.
Wie hat sich das geäußert?
Ich habe irgendwann, habe ich gedacht, okay, Habermas, das sind viele kluge Ideen dabei, die sind aber vielleicht zu klug für mich. Und die muss ich mir in einem späteren Semester nochmal in einem eigenen Seminar zugute führen. Also das war bei mir, es war, ich glaube, im dritten Semester oder sowas und da war das schon ziemlich harte Kost.
Das ist sehr anspruchsvoll. Chapeau.
Das auf jeden Fall. Und wir hatten leider auch noch, ich sag leider, weil ich habe auch mit Luhmann gekämpft zum Beispiel. Und jetzt, du nickst gerade, ne? Also
ja.
Mit Luhmann kann man auch kämpfen.
Ja.
Und generell sowieso auch auf Frankfurter Schule und sowas, ne? Also ich fand das total spannend, fand das wirklich, das sind krasse Themen gewesen, die mich dann auch wirklich bewegt haben und wirklich zum Nachdenken angeregt haben. Ich habe mir dann aber gedacht, so, ich war Anfang 20, als ich Soziologie und Politik studiert habe. Es hat vielleicht auch einen Grund gehabt, warum Studierende früher einfach älter waren. Weil ich glaube, um Habermas, um Luhmann, um Adorno, Horkheimer und wie sie ganz alle heißen, um die richtig zu verstehen, also ich hätte mehr Zeit gebraucht und ich hätte auch gefühlt so ein bisschen älter sein müssen dafür. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also.
Ja, ich glaube, ich war ein Tick älter. Also ich glaube, so richtig mit Habermas habe ich mich dann zu meiner Diplomarbeit beschäftigt und da war ich dann so, naja, irgendwie was so kurz vor Mitte 20. Das macht in dem Alter macht das noch was aus, 2, 3 Jahre.
Macht's,
irgendwann
ja.
dann irgendwann dann nicht mehr. Also ja, das stimmt. Also ich finde es immer wieder total interessant, wie schon diese Auseinandersetzung auch mit diesen Theorien, auch wenn sie eben theoretisch sind, schon auch mich sehr geprägt haben. Also auch wie, also wenn ich jetzt mal überlege, was unser Job ist, ne, Gespräche, Fragen zuhören, ne, der Titel unseres Podcastes. Und das sind ja ganz entscheidende Ressourcen auch für diese Theorien. Also eben nicht mit Antworten zu kommen, die eh schon vermeintlich da sind, die man irgendwie quasi in wie so einem Werkzeugkoffer mit sich rumschleppt. Hier habe ich für alle Fragen die passende Antwort, sondern wirklich sich auf das Gespräch einzulassen, ne, auf den Dialog oder auf den, ja, auf das Gespräch einzulassen und zuzuhören und daraus sozusagen sich was entwickeln zu lassen. Das hat ja ganz, ganz viel damit zu tun. Und ich merke einfach, dass mich das sowohl in der Theorie begeistert als auch in meiner beruflichen Praxis. Und das finde ich, ja, ist schön, ist interessant, ja. Ja.
Und wo du es gerade sagst, wegen diesem Zuhören, ich finde, es kommt in dieser Habermas-Doku auch extrem gut raus, dass er einer der wenigen Professoren war, die auch zugehört haben, die den Dialog mit den Studierenden gesucht haben und die nicht davor weggelaufen sind, sondern die gesagt haben, das ist hier keine Einbahnstraße, sondern wir reden miteinander, ich höre euch zu. Und teilweise hat er dann, da ist auch dieses eine Beispiel, wo ein Doktorand von ihm ihn kritisiert hat und dann hat er den so richtig zerpflückt, ne? Aber mal so richtig auseinandergenommen.
Na, oder und er war schon draußen und ist dann nochmal zurückgekommen.
Genau,
so,
ist dafür nochmal zurückgekommen,
genau.
Und hat gesagt, okay, so nicht, Jüngchen,
ja.
Ne?
Ja.
Und ja, das finde ich aber auch spannend. Also, das war damals nicht alltäglich, sowas und ja.
Ja, und was mir dabei jetzt noch einfällt, ist so, was, weil du gerade sagtest, dieses, also ich weiß gar nicht, ob es das Alter ist, aber ich hatte das Gefühl, und ich habe jetzt nicht unendlich lange studiert, aber ich hatte mehr Zeit. Also ich glaube, so dieses Zeitthema ist ja auch, also wird ja gerade wieder sehr diskutiert. Ich muss unbedingt das Buch von Theresa Bücker lesen, Alle Zeit, wo sie sich ja mit der Frage von Zeit als gesellschaftlichem, ja, als gesellschaftliches Element auch auseinandersetzt. Also was Zeit eigentlich alles, oder wenn wir keine Zeit für irgendwas haben, das eigentlich alles zur Folge hat, was eigentlich auch alles stirbt sozusagen, wenn wir keine Zeit haben. Und ich hatte das Gefühl, ich habe schon noch also ich musste auch Geld verdienen im Studium und ich konnte mir jetzt nicht unendlich Zeit lassen, aber es war die Zeit, über Dinge nachzudenken oder auch mal ein Seminar zu besuchen und das irgendwie, ach nee, ist vielleicht doch nicht so das, aber es hat mich irgendwie was gelehrt und es ist aber auch nicht schlimm, wenn es jetzt nicht auf meine Punkte einzahlt oder so.
Das kann man sich heute gar nicht mehr denken, ne? Oder
nee.
Gar nicht mehr vorstellen. Ich habe ein Archäologie-Seminar besucht, weil ich das einfach unglaublich spannend fand. Ich habe Psychologie-Seminare besucht, weil ich die unglaublich spannend fand. Jetzt nicht unglaublich viele, aber ein paar waren dabei und da bin ich einfach nur hingegangen, weil es mich interessiert hat. Ich glaube, das ist heute in so einem Bachelor-Stundenplan oder in einem Master-Stundenplan schwierig, das noch irgendwie unterzubringen. Also es war schon, und wenn ich mir meine Wochenstunden angucke, meine Semesterwochenstunden,
Ja.
das ist ja, das darf man heute gar nicht mehr sagen. Also
Das stimmt.
ich habe auch nebenher gearbeitet und es war problemlos möglich,
Ja.
dass ich noch Geld verdienen konnte ein bisschen.
Ja.
Also,
Ja.
ja, total spannend. Also,
So. Du hattest noch was
ich habe noch was, genau,
ja?
das ist
Wir
einfach,
verlieren uns schon wieder in dem Tanz des Gesprächs hier,
ja, ne,
Martin.
dass es intellektuell nicht zu hoch wird. Habe ich noch was? Und zwar, das ist so ein bisschen, wie immer soll man sagen, vom SWR Room Tour heißt es. Und also das sind Häuser in und um Stuttgart, so diese ganze Schwabenländle, so hier. Und da sind Leute, die zeigen ihre Häuser.
Ach.
und zeigen, wie sie halt ihre alten Häuser oder besondere Häuser renoviert haben und wie die die richtig toll gemacht haben. Und ich finde es immer spannend, weil ich liebe das einfach, so in Leben von anderen Menschen reingucken zu können. Und das finde ich einfach so spannend,
Ja.
wie die das machen, wie viel Herzblut die da teilweise reinstecken. Und manchmal ist es so, also ich bin hier viel in Stuttgart unterwegs, gehe auch hier spazieren oder joggen oder
Da
irgendwas.
guckst du immer die Fenster rein.
Manchmal das, ja. Und manchmal entdecke ich Häuser, die da vorgestellt wurden. Und das finde ich dann total spannend, wenn man dann, hier
Ach,
steht das
cool.
Haus und ach, voll cool. Und das kann ich sehr empfehlen. Kann man sich auch, ich glaube, bei YouTube, ich gucke mir das immer bei YouTube an. Und das ist jetzt wirklich intellektuell, sage ich jetzt mal, so kann man auch, wenn man mal abends nicht einschlafen kann, da kriegt man keine Albträume von. Also
Okay.
das ist
Ja.
machbar,
Dann
auf jeden
toppe
Fall.
ich das jetzt noch. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich hatte trotzdem noch was auf meiner Liste, was jetzt eigentlich auch hier ganz gut dazu passt. Ich kann empfehlen, nochmal die Augsburger Puppenkiste sich anzugucken und die Sesamstraße. Also zwei Dinge, die mich tatsächlich auch in den letzten 2 Wochen sehr beschäftigt haben, weil ich, damit kommen wir eigentlich schon fast zur nächsten Kategorie, das ist eine kleine Überschneidung. Der Ort der Woche wäre nämlich bei mir sozusagen mein Zuhause, meine Heimat. Ich war ein paar Tage, mal wieder bin ich ja oft in meinem, also bei meiner Mutter in meinem Elternhaus. Und da war gerade das 50-jährige, der 50-jährige Geburtstag der Sesamstraße. Und da lief natürlich im Fernsehen ab und zu mal Ausschnitte aus der Sesamstraße. Und es ist einfach großartiges Kinderprogramm. Also gerade so diese frühen Folgen und einfach, was da schon selbstverständlich war, worüber wir heute immer noch diskutieren, an Vielfalt, an was an pädagogischem Konzept, das schon so toll war. Also mit diesen Puppen. Also ich finde, man kann ja auch so sehr die Fantasie mit Puppen anregen und dann diese Augsburger Puppenkiste, wo ich auch immer davor gesessen habe und gedacht habe, wie geil ist das gemacht, ne? Also das Urmel aus dem Eis mit dem Wasser, was so eine Folie ist. Und heute sind so Serien und so, das muss immer alles möglichst echt sein und täuschend echt sein. Und das ist so, das regt einfach wahnsinnig die Fantasie an. Also so, dass diese Puppen und dieses eben, dass es nicht echt ist, ne? Also meine Fantasie hat das total angeregt. Ich habe das geliebt früher und ich kann das echt nur empfehlen, sich das immer noch mal anzugucken.
Ist echt schön gemacht, finde ich. Es ist wirklich, ich finde es wirklich richtig schön. Und wie du gerade sagst, also Fantasie anregen. Ich finde das sowieso, also wenn ich mir Filme im Kino oder irgendwie oder so irgendwie Mediathek oder was auch immer anschaue, natürlich gibt es da verschiedene Genres. Ich gucke mir auch schon gerne solche sehr realistischen Sachen an, aber
Klar.
ich liebe es einfach, in so eine andere Welt reingezogen zu werden. In was ganz anderes, was einfach nicht real ist, was nicht irgendwie so dieses Abbild irgendwie von der Gesellschaft widerspiegelt, die wir sowieso einfach sehen, sondern ich weiß noch früher, was ist früher, so lange ist es auch wieder noch nicht her, Avatar. Jetzt ist ja gerade der zweite Avatar irgendwie im Kino. Den ersten Avatar habe ich gesehen und der hat mich total geflasht, so richtig. Weil sowas gab es da irgendwie bis dahin noch nicht. Und es hat mich für 3 Stunden in so eine ganz andere Welt reingezogen. Und das fand ich total spannend. Und deswegen mag ich auch manchmal solche Filme total gerne, die mich einfach rausreißen und
Klar.
für 3 Stunden irgendwo mit hinnehmen. Und ich vergesse einfach alles andere um mich rum. Und das kann ich bei einem Tatort halt einfach nicht, ne? Also bei einem Tatort dann
Nee.
bin ich immer noch hier teilweise mitten in Stuttgart und denke so, ha, okay, muss nicht sein.
Ja. Ja, aber ich, wie gesagt, also das war schön, das war natürlich auch ein bisschen nostalgisch und sozusagen mit meinem Ort der letzten 2 Wochen, den ich hier nochmal nennen würde. Ich sage jetzt nicht ganz genau den konkreten Ort, aber es ist der Süden von Hamburg.
Ich mache es ganz konkret bei mir, der Süden von Stuttgart, nämlich der Santiago de Chile Platz. Das ist es bei mir. Das ist eben, wenn man im Süden von Stuttgart einfach so die alte Weinsteige nach oben geht. Und dann ist man, also Stuttgart ist ja so
Ein
Kessellage,
Kessel, ja.
ein Kessel. Und der Santiago de Chile Platz ist quasi am südlichen Teil des Kessels oben am Rand, sodass man über Stuttgart gucken kann.
Ah, okay.
Und wir haben in Stuttgart nicht so viele Plätze, wo man sich vorkommt, dass man in einer Großstadt lebt. Und das ist einer davon. Also dann öffnet sich quasi so der Kessel vor einem und man sieht einfach, man sieht Stuttgart, man kann bis Bad Cannstatt oder eigentlich noch weiter nach hinten schauen und sowas. Und da hat man echt das Gefühl, hey, Stuttgart, Landeshauptstadt, aber es ist halt auch irgendwie eine Großstadt, so ein bisschen. Und ist irgendwie schön, ja. Also
Ja, ich glaube, ich
deswegen
muss mal nach Stuttgart kommen.
ist ein sehr, sehr schöner Platz, kann ich sehr empfehlen. Da fährt auch die Zacke hoch, wir haben so eine alte Zahnradbahn. Für alle aus Stuttgart darf man das wahrscheinlich nicht sagen, gerade dass es eine alte ist, weil da gibt es auch zwei, drei neue.
Okay.
Aber ja, ist ein sehr,
Ja.
sehr schöner Ort, kann ich sehr empfehlen. Einfach mal dahin gehen.
Ja, und nächste Woche kommst du dann in die richtig große Großstadt. Obwohl Berlin einem ja auch, also ja, ich finde, das
Ach, ist
kommt auch
schon
immer ein bisschen
groß.
drauf an. Ja, es ist groß, aber man kann sich auch hier echt verkrümeln in seinem Kiez, ne? So.
Ja,
Also
das.
dann ist Berlin wie ein Dorf, ne? Ich habe neulich irgendwie, bin ich zum Einkaufen gegangen und habe auf einmal beim Einkaufen sozusagen aus, ja, quasi aus meiner also nee, wie ist was? Also erweiterter Familienkreis, Leute getroffen, die in Charlottenburg wohnen, und auf einmal standen wir uns gegenüber und haben uns aber auch bestimmt 4 Jahre nicht gesehen. So. Also da ist Berlin dann irgendwie auch ein Dorf, ja. Ja.
Wie findest du das eigentlich, wenn du durch die Stadt läufst und Leute triffst, die du kennst? Magst du sowas oder magst du sowas nicht?
Oh, ich glaube, das kommt immer darauf an, wen ich treffe.
Weil ich finde, es war, also ich hab lange in Freiburg gelebt, also fast 10 Jahre, da studiert und danach auch dort dann beim Regionalfernsehen gearbeitet. Und wenn man beim Regionalfernsehen arbeitet, dann ist es immer so, also jeder, also was heißt jeder, aber viele, die in der
Alle haben
Stadt
mich
sind,
erkannt auf der
Nee,
Straße.
das nicht, aber
Doch,
viele
komm.
wurden von mir bestimmt belästigt mit einem Mikrofon in der Hand wegen irgendeiner komischen Umfrage zu Alkoholverbot oder zu Tempo 30 oder wie hat der SC Freiburg gespielt oder was auch immer. Und also wenn man irgendwie beim Regionalfernsehen oder Regionalradio unterwegs ist, da wird man gerade in jungen Jahren ziemlich oft in die Innenstädte geschickt, um eben solche Umfragen zu holen. Und irgendwann war es so gefühlt, gar nicht mal, dass die Leute mich erkannt haben, aber ich habe die Leute erkannt. Also ich bin dann durch die Fußgängerzone gelaufen, gefühlt habe ich da jeden schon mal irgendeine dumme Frage gestellt. Und da fand ich es irgendwie dann ganz schön, in eine etwas größere Stadt zu kommen, und so ein bisschen diese Anonymität wieder zu haben. Aber gar nicht mal, wie gesagt, dass die Leute mich kennen, sondern dass ich diese ganzen Gesichter nicht kenne und nicht gesehen habe. Fand ich dann irgendwie ganz schön. Obwohl
Ja.
manchmal halt auch hier Stuttgarter Süden, Tübinger Straße, man läuft da so durch und man erkennt einfach ein paar Gesichter, man wird gegrüßt. Ich finde das schon schön, auch so seinen eigenen Kiez so ein bisschen da zu haben.
Ja, also ich finde das auch grundsätzlich schön. Ich mag das ja auch im Urlaub zum Beispiel, wenn man irgendwie wohin fährt, wo man schon öfter gewesen ist und dann irgendwie in das eine Geschäft kommt und ja, hallo. Und also wenn es so ein Wiedererkennungseffekt gibt. Ich glaube, es kommt wirklich auf meine ganz persönliche Laune drauf an, als ob es auch eher ein Tag ist, wo ich denke, so, ich habe echt keine Lust, mit irgendjemandem zu reden. Und es kommt auf die Menschen drauf an. Und hier in Berlin ist es natürlich auch so, naja, also es sind ja dann nicht immer Leute, die man persönlich, mit denen man persönliche Beziehungen hat. Es kann dann auch mal sein, dass du jemanden triffst, den du irgendwie aus dem Beruflichen kennst oder so. Und ich finde, manchmal passt das und manchmal ist es schön. Und manchmal denkst du, oh, ich heute lieber nicht so. Aber das hat jetzt auch nichts mit den Menschen zu tun, sondern das hat natürlich was mit mir dann zu tun, ne? So. Aber grundsätzlich finde ich es schon auch ganz schön. Also das sind dann manchmal auch die Momente, die mich mit Berlin versöhnen, weil es einfach natürlich irgendwie auch das Gefühl von so, ich wohne hier, ich bin hier, also ich tue mich immer noch schwer, Berlin als mein Zuhause zu bezeichnen, auch nach 20 Jahren. Aber ja, so ist es halt, ne? Faktisch ist es so. So, Martin. Hast du eine Person der Woche?
Ja, aber über die haben wir schon gesprochen. Also ich war da ziemlich unkreativ und meine Person der Woche ist eigentlich meine Person des Dienstags. Also da muss ich wieder Pistorius nennen.
Ah.
Der hat es bei mir geschafft, dass er endlich aus Niedersachsen raus darf, ja.
So schlimm ist
Und
Niedersachsen nicht.
es nach Berlin geschafft hat, ja, finde ich dann doch sehr schön. Und ich habe vorhin, ich bin großer Fan von Postillon und die haben ein paar ja, ein paar Gründe oder ein paar Fakten genannt über Pistorius, die man vielleicht noch nicht kannte. Und da habe ich das zufälligerweise auch gesehen, dass hier die Armin Laschet-Ähnlichkeit, dass die da ist. Dann
Okay,
fand
ja.
ich total, fand ich auch nochmal sehr witzig, dass sein Bruder Oskar ein verurteilter Mörder ist, ein Profisportler, ein Profisprinter. Ich weiß nicht, ob du den kennst bei den Paralympischen Spielen. Oscar Pistorius, das war der
Ja,
ohne
aber das ist ja nicht
Beine.
sein Bruder.
Ich weiß, aber das haben die
Ja.
halt so geschrieben. Also
Ach
dann, das waren
so.
so Fakten, die man noch nicht
Ach
wusste
so,
irgendwie.
ich sehe das gerade. Hä?
Nein, nein,
Okay.
nein, 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 nein. Also
Ja.
Postillon, ne? Und Olaf Scholz hat ihn ausgewählt, weil sein Name so ein bisschen wie Pistole klingt. Fand ich auch total nett. Also,
Auf
naja,
jeden Fall hat er
sowas.
gedient. Das
Er
ist doch auch.
hat gedient,
Er hat
genau.
gedient. Das ist doch.
Und das haben sie auch aufgegriffen beim Postillon. Also Boris Pistorius hat von 80 bis 81 selbst gedient und kann deshalb bis heute ohne Probleme 3 Liter Bier im Kopfstand durch eine Gasmaske ächzen. Und also alles mit einem Augenzwinkern gemeint, aber also ich muss
Ja.
sagen, Postillon hat mich abgeholt und deswegen hat es der Boris geschafft und ist meine Person der Woche.
Oh, hurra.
Hurra, ja.
Ja, meine Person der Woche ist Lothar Wieler.
Oh.
Ja, oh, jetzt haben wir nur Männer, ne? Hier wieder. Das ist ja, hätte ich auch mal drüber nachdenken sollen, aber es ist tatsächlich. Also,
Wie
ja, der.
das Kabinett von Scholz, es werden
Ja,
immer
es
mehr
ist
Männer,
gerade
ja.
sehr, machen wir die nächsten Male anders. Da muss ich mir mehr Gedanken drüber machen. Will ich auch. Nein, also Lothar Wieler ist tatsächlich meine Person der Woche. Der hat ja letzte Woche sozusagen wurde ja bekannt, dass er zum 1.4. die Präsidentschaft sozusagen des Robert-Koch-Instituts aufgibt. Und alle wissen, glaube ich, er ist eine zentrale Figur in der Corona-Pandemie gewesen. Vorher wahrscheinlich gar nicht so vielen Leuten bekannt, aber durch die Corona-Pandemie ja zu großer Bekanntheit gekommen. Wir erinnern uns alle gerne an die gemeinsamen Pressekonferenzen, vor allen Dingen, die er ja damals mit Jens Spahn auch wöchentlich immer freitags mittags durchgeführt hat. Ich hatte ja das große Vergnügen, ihn bestimmt 10 oder 12 Mal in dieser Runde zusammen gegen Corona als Experten in der Runde zu haben mit dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn, dem Herrn Psychotek vom Paul-Ehrlich-Institut, dem Herrn Mertens von von der oh, jetzt wir vom von der Kommission, von der Impfkommission. So, und Lothar Wieler war, also ehrlich gesagt, mich persönlich hat diese Runde auch sehr, ich fand die sehr gut für mich, weil ich da auch sozusagen alle meine Fragen immer loswerden konnte. Da saß viel der geballten Kompetenz, die ich sehr zu schätzen gewusst habe in der Zeit. Und ich finde, er verbindet einfach, finde ich, in dieser Landschaft sehr gut das Wissenschaftliche mit dem Kommunikativen. Der hat einfach eine gute Ansprache gehabt. Der konnte, finde ich, auch die Leute gut erreichen. Und ich, ja, kann es total nachvollziehen. Seine Entscheidung, weiß ja auch nur das, was ich gelesen habe. Aber ja, ich finde ihn gut.
Ja, war ja auch eine total spannende Zeit. Ne? Du sagst
Ja.
gerade, du konntest deine ganzen eigenen Fragen irgendwie auch loswerden. Das war ja eine Zeit, wo wir alle eigene Fragen hatten
Ja.
und die gar nicht adressieren konnten. Ne? Und du
Ja.
hattest dann natürlich auch die Möglichkeit, ich meine, wir sind ja dann immer irgendwie der verlängerte Arm oder das Sprachrohr quasi vom Publikum.
Ja.
Und du hast ja viele Fragen auch, ihr habt ja viele Fragen auch eingeschickt bekommen
Genau.
und die dann weitergegeben. Kannst du vielleicht da mal so ein bisschen so ein was passiert denn da bei so einer Live-Schalte oder bei so einer Aufzeichnung, wo ihr da wart, ne? Also, dass du mal so den Blick hinter die Kulissen so ein bisschen geben kannst, weil das war ja auch eine sehr, sehr angespannte Lage generell. Es
Ja.
ist viel Unwissenheit irgendwie da, muss viel aufgeklärt werden. Wie war da so die Stimmung? Kannst du das mal so beschreiben?
Also das war ja immer, das wurde ja immer, ich weiß nicht, so eine Woche oder so vorher wurden diese Gespräche angekündigt und dann wurde quasi so eine Plattform geöffnet und dann konntest du als Bürgerin, als Bürger deine Fragen stellen und die wurden gesammelt und da sind zum Teil pro Sendung zwischen 2.000 und 5.000 Fragen eingegangen. Und die wurden dann quasi also auch geclustert, weil natürlich gab es da also rasend viele Überschneidungen. Die wurden geclustert und dann wurde das nochmal alles durchgegangen und dann wurden die zentralen Fragen pro Themenfeld sozusagen, die habe ich schon vorher quasi gehabt, weil das wäre ja sonst viel zu heftig gewesen, wenn du alles live reinkriegst, dann kannst du einfach nicht so viele Fragen abarbeiten. Und so hatte ich quasi einige Fragen schon im Vorfeld, die im Vorfeld eingeschickt wurden, geclustert schon, dass ich die in die Runde einbringen konnte. Und dann hatte ich ja immer noch so ein Tablet dabei, wo dann tatsächlich im Verlauf der Sendung auch nochmal Fragen eingereicht werden konnten, die ich dann auch nochmal in die Runde gegeben habe. Und dann gab es ja immer nochmal so, es gab so eine ständige Runde und dann gab es immer nochmal so eins, zwei zusätzliche Gäste zu einem bestimmten Schwerpunkt. Es gab ja auch immer einen thematischen Schwerpunkt und da muss man dann einfach gucken, so wer kann da als erstes drauf antworten. Es war natürlich ganz viel mit den Impfstoffen, da war der Herr Zichutek immer, dann irgendwie was die Impfstrategie angeht oder was so, ne, dann Entscheidung der Impfkommission, das war dann der Herr Merten. Es war ja auch ganz viel unklar und so. Und natürlich waren da einfach auch unter den Fragen immer auch Fragen dabei, die mich natürlich genauso beschäftigt haben. Und insofern war das schön, da immer an der Quelle zu sitzen. So. Und also die Situation da in der Runde war immer sehr entspannt. So. Aber natürlich auch dem Thema angemessen ernsthaft, natürlich, ne? So.
Ja. Aber hast du auch so, du sagst gerade entspannt, aber hast du auch so eine Anspannung gemerkt? Also ich meine, Gesundheitsminister Spahn war dabei natürlich, ne? Das ist ja eine ganz besondere Situation. Hast du da auch irgendwie so gemerkt, irgendwie, das ist schon gerade ja auch so eine Anspannung in der Runde? Oder wie war das Gefühl so?
Das ist ja schon so lange her, ne? Alle reden ja schon davon, dass Corona vorbei ist. Also ich finde, das war eine sehr, also ich fand, es war eine sehr, sehr konstruktive Atmosphäre, die in meiner Wahrnehmung sehr frei war von voraussehbarer Rhetorik, von Polemik, von irgendwas. Das war ja auch keine politische Runde in dem Sinne, sondern tatsächlich sehr fachlich und nah an dem und auch getrieben von dem Wunsch, die Fragen der Bürgerinnen und Bürger wirklich zu beantworten, damit alle wirklich auch eine gute Entscheidung treffen können, so und auch aufzuklären. Und das war ja auch eine Aufklärungskampagne oder Teil einer Aufklärungskampagne. Ich fand das also für mich war das eine wirklich angenehme Atmosphäre. Ich habe sowas, also sowas in der Art natürlich vorher und nachher nie erlebt, weil es einfach eine sehr besondere Situation war, ne? So, das heißt nicht, dass anderes schlechter ist oder so, aber ich fand es sehr, sehr konstruktiv, sehr überlegt, sehr pragmatisch und trotzdem natürlich immer in dem Wunsch, die Menschen zu erreichen, ne? Das aus Wissenschaftskommunikationsperspektive fand ich das sehr gelungen.
Ja, ist total spannend. Ich finde, weil man hat ja dann doch besondere Einblicke, finde ich immer wieder, gerade in unserem Bereich, dass wir halt Themen auch anders, ich sage es mal, anders angehen und vielleicht auch an der Kommunikation von unterschiedlichen Themen mitarbeiten können, wie die dann auch transportiert werden. Und das finde ich auch immer sehr, sehr spannend.
Martin, so ganz langsam müssen wir auf die Zielgerade einbiegen.
Ich weiß, ich habe noch einen Tipp. Ich weiß, wir haben jetzt nicht, dass es heute irgendwie so eine Tippfolge wird. aber ich habe noch einen Podcast-Tipp, den ich total spannend fand. Und zwar Weird Crimes heißt es. Auch für die Frauenquote. Das wird von zwei Podcasterinnen gehostet. Ines und Visa heißen die. Und das heißt, also da geht es um, du hast vorhin Kryptowährung angesprochen. Und das ist die Crypto Queen, heißt diese Folge. Finde ich total spannend. Dr. Ruja Ignatova ist das. Und da geht es um OneCoin. Diese Kryptowährung, ja, die es eigentlich nie so richtig gab. Und ja, das Spannende daran ist, die gute Dame ist in Schramberg im Schwarzwald aufgewachsen und ich habe eine sehr besondere Beziehung zu diesem kleinen Städtchen. Ich habe da nämlich geheiratet und deswegen, ich bin da sehr, sehr gerne in dieser Ecke und ich habe diesen Podcast, und das ist jetzt ungelogen, ich habe den angehört und laufe durch Schramberg und dann wird gerade die Adresse gesagt, wo die aufgewachsen ist, und dann gucke ich mich um und denke, ich bin gerade in dieser Straße und laufe einfach noch ein paar Häuser weiter, da ist ein Blumenladen an der Ecke, da um die Ecke rum, und dann stehe ich vor diesem Haus, und das fand ich so
spooky.
Das fand ich, also manchmal finde ich, gibt's solche Ereignisse und keine Ahnung, ja. Das war, wenn da jetzt noch eine Katze immer wieder langgelaufen wäre, hätte ich gedacht, irgendwie die Matrix hat wieder einen Fehler oder so. aber den Podcast, den kann ich wirklich empfehlen, gerade was Kryptowährung angeht, diesen Hype um Krypto, wie alle irgendwie versuchen, das nächste große Ding eben nicht zu verpassen und ohne zu wissen, wie Krypto überhaupt funktioniert, was eine Blockchain ist und alle möglichen, einfach Geld rein zu investieren und reinzuschmeißen, weil man denkt, okay, mit ein bisschen Geld gehe ich der als Millionär irgendwie aus dieser ganzen Sache raus. Mhm. Und sehr, sehr spannend aufbereitet, auch schön erzählt. Die machen das im Dialog und finde ich wirklich ganz spannend gemacht. Und ist vielleicht auch so eine Brücke zu meiner Schlagzeile am Anfang, weil das natürlich auch so eine Gefahr ist, wenn man sich damit nicht auskennt, dann schmeißt man mal so ein bisschen Geld, was man hart verdient hat und vielleicht so ein bisschen auf die Seite gelegt hat, irgendwo rein. Und es kann sein, ich mache da jetzt, ich glaube, es ist jetzt nicht, wenn ich jetzt das Ergebnis davon verrate. Also das ist mit die meistgesuchte Frau der Welt. Die hat den größten Finanzskandal der letzten, ja, was soll man sagen, letzten 10, 20 Jahre
Ist sie noch
vielleicht
auf der
sogar.
Flucht?
Also die haben sie noch nicht. Also das
Ah,
war
okay.
der aktuelle Stand ist, dass sie sie noch nicht haben. Aber Wahnsinn. Also wenn man sich anhört, wie das passiert ist, was da passiert, wie absurd das alles ist, die haben das Wembley-Stadion gefüllt, für Werbeveranstaltungen, alles Mögliche. Wahnsinn, das ist, dass das nicht aufgefallen ist. Unglaublich. Also kann ich wirklich empfehlen, einerseits den Podcast, auf der anderen Seite aber auch einfach mal Crypto Queen eingeben oder Dr. Ignatova. Krass.
Ja, vielleicht
Wirklich,
ist sie
wirklich
da, wo
krass.
dieser Wirecard-Typ auch ist, der ja immer noch gesucht wird, ne?
Das kann gut sein.
Vielleicht sind die am gleichen Ort.
Ja, also das kann, ja, warum nicht? Also es muss einen Ort geben, wo diese ganzen Milliardäre sich verkriechen können.
Ja, es muss irgendwie richtig gute Verstecke auf dieser Erde geben. Ja. So, zum Schluss noch eine Sache. Hast du irgendwas Neues gelernt seit Jahresbeginn?
Ich habe ganz viel Neues gelernt, muss ich sagen. Das liegt ja
Ja,
auch
okay, bei dir liegt's gerade inne.
an meiner
Ja.
aktuellen Situation, dass ich im November Vater geworden bin. Also
Okay.
habe ich sehr, sehr viel Neues gelernt. Ich lerne jeden Tag ganz, ganz viele neue Sachen, die ich vorher eigentlich nie gedacht hatte. Und was ganz witzig ist, ich möchte es da keinen Tipp loswerden wieder, aber ich habe von einem sehr guten Freund ein Buch geschenkt gekriegt, das ich total spannend finde oder witzig finde, von Chris Ferries. In der Reihe Baby-Universität. Und das finde ich irgendwie total lustig. Evolution erklärt für Babys. Und also ich finde das nicht nur für Babys gut, sondern auch für mich, weil so verstehe ich auch manche Themen, so wie Logo-Nachrichten, finde ich auch immer richtig gut erklärt. Und da wird anhand von Bällen und Löchern die Evolution erklärt. Und gerade Babys im Alter so 2, 2,5 Monate, die können große, runde Gegenstände gut erkennen. Deswegen mit diesem Buch kann man schon mal anfangen und kann eben schon mal diesen großen, runden Ball sehen, der dann irgendwann in ein Loch fällt und so wird dann die Evolution erklärt. Deswegen, ich glaube, Evolution habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen besser verstanden,
Okay.
dank des
Dann
Buchs.
Habermas in der Baby-Universität. Das wäre dann sozusagen die Vision.
Du, ich muss mal gucken, da gibt es bestimmt auch irgendwie Philosophie oder sowas, gibt es doch da bestimmt auch für
Bestimmt.
Babys in der
Ja.
Baby-Universität.
Ja,
Ja.
bestimmt.
Was
Ja.
hast du denn gelernt? Was war denn für dich Neues
Oh, ich habe
in
was
dieser
ganz
Woche?
Tolles Neues gelernt. Ich habe Bogenschießen gemacht. Das habe ich mir schon seit Jahren. Habe ich das schon sozusagen auf meiner Liste dessen, was ich irgendwie tun will. Und habe jetzt tatsächlich vor 2 Wochen mal Bogenschießen gemacht und fand das wirklich ganz, ganz wunderbar. Und würde da auf jeden Fall sehr gerne dabei bleiben. Also sehr schöner Bewegungsablauf. Es waren auch nicht so diese Sportbögen, sondern wirklich so ganz schlichte Rattanholzbögen. Einfach wunderschön auch anzusehen in ihrer Schlichtheit. Und ja, das war ein sehr schöner, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich irgendwie getroffen habe, so ansatzweise, aber das konnte ich diesmal tatsächlich auch ganz gut so für mich annehmen. Und es ist einfach sehr, sehr schön. Also da würde ich sehr gerne dabei bleiben. Ja.
Ist es so in der Gruppe,
Ja.
alleine oder in der
Das ist eine
Gruppe?
Gruppe.
Okay, spannend. Und also, was sind da so für Leute dabei? Also wer geht Bogenschießen? Wer macht es sonst noch?
Ich glaube, das ist so alle Menschen, die du in Kreuzberg irgendwie auch so auf der Straße treffen würdest. So. Also das jetzt nicht irgendwie da ist mir niemand speziell aufgefallen.
Also ich habe es also jetzt nicht so wie man, wenn man in Freiburg sagen würde, zum Beispiel, also das sind so die ganzen Ökos in der Vauban oder sowas, sondern also es war so eine Durchmischung quasi, so alles Mögliche, ein Querschnitt durch die Gesellschaft, oder?
Ich kann das gar nicht so sagen, ehrlich gesagt, weil ich überhaupt gar nicht genau weiß, was die, also wir haben am Anfang eine Runde gemacht, jeder hat einen Namen gesagt und warum er das macht oder sie. Aber ich weiß weder, was sie beruflich gemacht haben, noch sonst irgendwas über diese Menschen. Also ich würde jetzt mal sagen, es war jetzt nicht der, ach, ich will nicht mit so einem Schubladen kommen gerade. Also es war sicherlich eher ein Kreuzberger Durchschnitt als jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein Kronberg im Taunus Durchschnitt. So.
Und was hat dich fasziniert genau? Also dieser Bewegungsablauf,
Also
dieses im
die
Moment
Lehrerin war
sein,
ganz
oder?
toll, dann diese Bewegung, dann dieses langsame und gezielt und das Ziel anpeilen und gar nicht so sehr, also sehr bei dir selbst sein. Aber weniger beim Bogen sein, sondern mehr bei dir und deinem Ziel. Und das ist, war so, und einfach eine schöne, es gibt doch einfach Bewegungen, die man gerne macht. Und so ganz langsam hast du es dann so hochgenommen und gespannt und geankert und dann den Pfeil losgelassen. Ja, das ist schön.
Das ist
Finde
jetzt
ich
schade,
gut.
dass man Podcast nicht sehen kann,
Ja,
weil
genau, ich habe das gerade
hast
vorgemacht.
es gerade sehr gut vorgemacht, wie das aussieht.
So, Martin, wir haben jetzt fast eine Stunde. Ich glaube, die nächsten Male müssen wir wieder ein kleines bisschen kürzer werden, damit die Leute nicht doch das Handy ins Spülbecken fallen lassen.
Ja,
Das
mach
war
mal so, ne?
schön.
War sehr schön, ja.
Ja.
Und jetzt muss eigentlich noch das kommen, was eigentlich immer am Schluss kommt. Also, wenn euch dieser wunderbare Podcast gefallen hat, dann auf Abonnieren klicken. Es gibt da so eine komische Klingel oder Leute, keine Ahnung, was macht das am besten an? Dann wisst ihr auch
Sternsche? Ich weiß es nicht.
Sternchen, Kommentare, Likes und sowas. Ihr wisst am besten, was man da macht. Guckt einfach,
Gerne
dass das
weiterempfehlen, gerne weiterempfehlen,
weiterempfehlen.
liken, alles, was man mit diesem Podcast machen kann, zusätzlich zum Hören.
Genau. Wir verlassen uns da auf euch. Ihr macht das schon.
Genau.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder
Genau, in
dabei
2
seid.
Wochen.
In 2 Wochen. Julia, war sehr schön. Vielen Dank.
Martin, alles
Und
Gute.
alles Gute. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.